Wenn Katastrophen Menschen treffen, taucht schnell die Frage auf, warum lässt Gott das zu und was hat das mit uns zu tun? In den Kapiteln 16 und 17 des Buches Jeremia hören wir ein sehr persönliches Gespräch zwischen Jehova, seinem Propheten und dem Volk. Schuld, Gericht, aber auch Wiederherstellung und innere Heilung werden erstaunlich menschlich angesprochen. Gerade in diesen ernsten Worten leuchtet eine Linie auf, die bis zu Gottes heilvollem Plan in Christus und in unser eigenes Herz heute reicht. Ehrliche Klage, tief eingegrabene Sünde und Gottes Plan zur Wiederherstellung. Am Anfang steht eine Frage, die so menschlich ist, dass sie durch die Zeiten hindurch klingt: Warum hat der Herr all dieses große Unheil über uns ausgesprochen? Was ist unsere Schuld und was unsere Sünde, die wir gegen den Herrn, unseren Gott, begangen haben? Das Volk erlebt das Gericht als überwältigendes Unheil und spürt doch, dass dahinter eine Ursache steht, die es nicht mehr greifen kann. Die Frage ist ehrlich, aber zugleich entlarvt sie die Blindheit, man fühlt die Härte der Folgen, aber das Herz hat den Zusammenhang zwischen Gottes Heiligkeit und der eigenen Geschichte verdrängt. Gottes Antwort geht deshalb tiefer als jede Einzeltat. Er erinnert an Väter, die ihn verlassen haben, an anderen Göttern nachliefen und sein Gesetz nicht beachteten, und er erklärt, dass die jetzige Generation es schlimmer getrieben hat. Sünde erscheint hier nicht als isolierter Fehltritt, sondern als über Generationen gewachsene Lebensrichtung, als ein eingeübtes Entfernen von Gott. Darum heißt es von Judas Sünde, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze, sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Was einmal das Herz und den Altar erreicht hat, ist nicht mehr oberflächlich, es sitzt tiefer als spontane Reue und gute Vorsätze. Als Antwort auf die Anfrage des Volkes gab Jehova ihnen auch eine Verheißung hinsichtlich ihrer Wiederherstellung, darum siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da man nicht mehr sagen wird, so wahr Jehova lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern, so wahr Jehova lebt, der die Kinder Israels aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern heraufgeführt hat, wohin ich sie vertrieben habe. Denn ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Jehova würde dies tun, nachdem er ihnen den doppelten Lohn für ihre Missetat und ihre Sünde vergolten hätte, weil sie sein Land entweiht hatten und ihre Gräuel sein Erbteil erfüllt hatten. Wenn Gott dann Gericht ankündigt, handelt er nicht aus Laune, sondern folgt der inneren Wahrheit dieser Geschichte. Doch zuerst will ich ihre Schuld und ihre Sünde zweifach vergelten, weil sie mein Land mit dem Ass ihrer Abscheulichen entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräueln erfüllt haben. Land, Erbe, Heiligtum, alles, was er liebevoll gegeben hatte, ist von Götzen verunreinigt worden. Darum spricht er von Wegschleudern in ein fremdes Land, vom Verlust des Erbteils. Der äußere Verlust spiegelt den inneren Verlust wider, wer die Quelle verlässt, verliert mit der Zeit auch den Garten. Und doch bleibt die göttliche Antwort nicht im Gericht stehen. Mitten hinein in die Ankündigung der Zerstreuung ertönt ein anderes Wort, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Gott lässt das Warum gelten, aber er beantwortet es, indem er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. Die tief eingegrabene Sünde erklärt das Gericht, der treue Bund und der unbeirrbare Heilswille erklären die Verheißung. So entsteht eine ernsthafte, aber tröstliche Perspektive, der gleiche Gott, dessen Augen auf alle Wege gerichtet sind und dem keine Schuld verborgen ist, denkt weiter als bis zur Strafe. Er rechnet ab, um das Herz zu wecken, er zerstreut, um eines Tages zu sammeln, er spricht hart, um eine Wiederherstellung vorzubereiten, die tiefer geht als ein bloßer Neuanfang. Wer sich von diesem Gott befragen lässt, entdeckt in der eigenen Geschichte Spuren von Abkehr und Verirrung, aber zugleich eine Hand, die trotz allem auf Wiederbringung zielt. In dieser Spannung von Gericht und Verheißung liegt eine stille Ermutigung, kein noch so tief eingeritztes Muster der Sünde ist stärker als die Bundestreue dessen, der Wiederherstellung plant, lange bevor der Mensch überhaupt daran denkt, heimzukehren. Und es soll geschehen, wenn du diesem Volk all diese Worte verkündigst und sie zu dir sagen, warum hat der Herr all dieses große Unheil über uns ausgesprochen? Was ist unsere Schuld und was unsere Sünde, die wir gegen den Herrn, unseren Gott, begangen haben? Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze, sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Die Klage über die Folgen unseres Weges wird vor diesem Hintergrund zu einer Einladung, sich von Gott den Weg selbst zeigen zu lassen. Wo er die lange Linie der Abkehr enthüllt, tut er es nicht, um zu vernichten, sondern um die Sicht für seinen schon bereiteten Weg der Rückführung zu öffnen. Wer sich dieser Wahrheit stellt, muss die eigene Geschichte nicht beschönigen und auch nicht verzweifeln, indem Gott, der mit eisernem Griffel ins Herz schreiben sieht, lebt zugleich der Gott, der neue Tage ankündigt, Tage, in denen die Erinnerung an vergangene Rettungen von einer noch tieferen Erfahrung seiner wiederherstellenden Gnade überstrahlt wird. Vertrauen wie ein Baum am Wasser, Gottes lebendiges Wasser aufnehmen. In der Mitte von Drohworten und Gerichtsbildern zeichnet Jeremia eine stille Szene, die erstaunlich zart ist, ein Baum, gepflanzt am Wasser, der seine Wurzeln an den Bach ausstreckt. Dieser Baum steht im Kontrast zu einem kahlen Strauch in der Steppe, der nicht einmal merkt, wenn Gutes kommt. Dazwischen stellt Gott das entscheidende Wort, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein Kahler in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Vertrauen ist hier keine fromme Zutat, sondern die tiefste Ausrichtung des Herzens, entweder baut der Mensch seine Existenz auf Menschen und auf das, was vor Augen ist, oder sein inneres Gewicht liegt auf Gott. Der Fluch liegt nicht auf dem Menschsein an sich, sondern auf einem Herzen, das sich von Jehova abwendet und im Sichtbaren seinen Halt sucht. Jeremia 17, 5-8 spricht von dem Fluch, der darauf liegt, auf Menschen zu vertrauen, und von dem Segen, der darin liegt, auf den Herrn zu vertrauen. Was den Segen betrifft, auf den Herrn zu vertrauen, heißt es in den Versen 7 und 8, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Dann öffnet sich ein anderes Bild, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das Wasser, an dem dieser Baum steht, ist kein beliebiges Symbol. Früher hatte Gott über sein Volk geklagt, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Der Kontrast ist deutlich, Zisterne oder Quelle, Menschenarm oder Gottesstrom, Fluch oder Segen. Im Licht des Neuen Testaments leuchtet dieses Bild weiter auf. Jesus spricht von dem Wasser, das er gibt, und sagt, dass es in dem, der es trinkt, zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt, und er verheißt Ströme lebendigen Wassers aus dem Inneren der Glaubenden. Vertrauen auf Jehova bedeutet dann nicht nur, äußere Lebensfragen in seine Hand zu legen, es heißt, innerlich aus ihm zu leben, ihm wie lebendiges Wasser aufzunehmen. So wie der Baum durch das Wasser genährt, gekühlt und getragen wird, so werden Menschen in Gottes göttlicher Ökonomie von innen her vom dreieinen Gott genährt. Hitze und Dürre bleiben Teil der äußeren Landschaft, aber der innere Lebensfluss reißt nicht ab. Daraus erwächst eine stille, widerständige Fruchtbarkeit, ein Leben, das nicht auf spektakuläre Erfolge zielt, sondern in allen Jahreszeiten aus der unsichtbaren Quelle schöpft. Wer dieses Bild in sich wirken lässt, begegnet darin sowohl einer Warnung als auch einer leisen Einladung. Die Warnung legt den Finger darauf, wie subtil das Herz sich an Menschen, Systeme und eigene Stärke hängt, als wären sie tragfähige Wasserreservoirs. Unser Inneres baut sich Zisternen, die nur so lange halten, wie die Umstände gnädig sind. Die Einladung aber liegt in der Verheißung, es gibt einen Ort, an dem die Wurzeln wirklich greifen, ein Vertrauen, das nicht in sich selbst kreist, sondern Jehova selbst zum Inhalt hat. In ihm öffnet sich der Weg in ein Leben, das nicht von der jeweiligen Wetterlage abhängt. Wer sich in dieses Vertrauen hineinführen lässt, entdeckt Schritt für Schritt, dass der Gott, den Jeremia als Quelle lebendigen Wassers verkündigt, auch heute bereit ist, das Vertraute zu lösen, um tiefer an sein eigenes Wasser zu binden. Das macht nicht unangreifbar, aber es macht innerlich still und tragfähig, wie ein Baum, dessen Grün nicht von der Jahreszeit diktiert wird, sondern von der unsichtbaren Tiefe, aus der er trinkt. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein Kahler in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Die Bilder vom Strauch in der Steppe und vom Baum am Wasser öffnen einen Raum, in dem die eigene Vertrauensrichtung erkennbar wird. Dort, wo das Herz im Stillen auf Menschen, Strukturen oder die eigene Berechnung setzt, wird das Leben trocken, sobald die äußere Versorgung stockt. Dort aber, wo Jehova selbst zum inneren Vertrauen wird, beginnt ein anderes Wachstum, unaufdringlich, aber beständig, gespeist von einem Wasser, das nicht versiegt. In dieser Perspektive wird jeder Abschnitt des Lebens, ob Hitze oder Dürre, zur Gelegenheit, tiefer in die Erfahrung hineinzuwachsen, dass Gottes lebendiges Wasser trägt, wo alle sichtbaren Sicherheiten brüchig werden. Ein durchschaubares Herz und die Ruhe in Gottes vollendetem Werk. Zwischen Gerichtsworten über Juda leuchtet in Jeremia 17 ein Satz auf, der die menschliche Situation radikal zusammenfasst: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Problem liegt nicht zuerst im Verhalten, sondern in der inneren Schaltzentrale des Menschen. Das Herz ist trügerisch, es täuscht andere und sich selbst, bringt fromme Worte und verborgene Motive zusammen, mischt Vertrauen und Selbstsicherung. Und es ist unheilbar, es kann sich nicht aus eigener Kraft in ein reines, transparentes Herz verwandeln. Darauf antwortet Gott mit einer Selbstoffenbarung: Ich, der Herr, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Wo der Mensch an seinem inneren Labyrinth scheitert, ist Gott nicht ratlos. Er kennt die verborgenen Beweggründe, er durchschaut die Sehnsucht wie die Flucht, und er setzt sich selbst als Maßstab des Gerichts. Das Bild vom Rebhuhn, das Reichtum ausbrütet, den es nicht mit Recht erwarb und den es mitten im Leben wieder verlieren muss, zeigt, wie diese innere Unaufrichtigkeit am Ende zur Torheit wird. Was ohne Wahrheit gesammelt ist, trägt keinen Bestand. Jeremia 17, 9-11 spricht vom trügerischen und unheilbaren Herzen des Menschen und vom Erforschen, Prüfen und Belohnen durch Jehova. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Ein Rebhuhn, das brütet, ohne gelegt zu haben, ist, wer Reichtum erwirbt, aber nicht mit Recht, in der Mitte seiner Tage muss er ihn lassen, und an seinem Ende wird er ein Tor sein. Doch der Gott, der Herz und Nieren prüft, bleibt nicht beim Offenlegen stehen. In einer späteren Verheißung sagt er: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Das unheilbare Herz wird nicht dadurch geheilt, dass es sich selbst optimiert, sondern dadurch, dass Gott selbst durch seinen Geist in den inneren Menschen einzieht und sein eigenes Wort, seine Weisung, dort verankert. Jeremia selbst steht mitten in diesem Spannungsfeld. Er kennt die Härte des Gerichts und die Tiefe des menschlichen Verrats, und doch betet er: Heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet. Denn du bist mein Ruhm. Er weiß, dass Heil und Rettung nicht aus ihm, sondern aus der Gegenwart dessen kommen, der ihn durchschaut. In diesem Vertrauen wird die Kenntnis des trügerischen Herzens nicht zur Quelle der Verzweiflung, sondern zum Ausgangspunkt eines ehrlichen Rufens nach Gottes heilender Nähe. In diesem Zusammenhang steht auch die ernste Rede vom Sabbat am Ende von Jeremia 17. Gott erinnert Juda daran, dass der Sabbat geheiligt werden soll, dass man am Sabbattag keine Last tragen und nicht durch die Tore Jerusalems eingehen soll, als sei es ein Tag wie jeder andere. Und er fügt hinzu: Wenn ihr aber nicht auf mich hört, den Tag des Sabbats heilig zu halten und keine Last zu tragen und nicht durch die Tore Jerusalems einzugehen am Tag des Sabbats, dann werde ich Feuer in seinen Toren anzünden, und es wird die Paläste Jerusalems verzehren und nicht verlöschen. Hinter dieser strengen Warnung steht mehr als eine kultische Vorschrift. Der Sabbat erinnert daran, dass Gott sein Werk vollendet hat und der Mensch eingeladen ist, aus diesem vollbrachten Werk zu leben. Ein Herz, das sich selbst misstraut und doch weiter rastlos Lasten schleppt, widerspricht dieser Gabe der Ruhe. Geistlich gesehen spiegelt der Sabbat die Ruhe wider, in die Gott in Christus hineingerufen hat, am Kreuz vollendet Christus das Werk der Erlösung, und im Licht des Neuen Testaments klingt über diesem Werk das Wort, es ist vollbracht. Wer dennoch meint, sich vor Gott durch eigene Werke rechtfertigen oder seine Existenz durch unablässige Selbstbehauptung sichern zu müssen, trägt symbolisch Lasten am Sabbat. Das trügerische Herz zeigt sich gerade darin, dass es Gottes vollendetes Werk kennt und doch lebt, als hänge alles an der eigenen Leistung. Wenn diese Linien zusammenlaufen, entsteht ein tiefes Bild von Gottes Umgang mit dem Menschen. Er scheut nicht davor zurück, das Herz als trügerisch und unheilbar zu bezeichnen, er deckt die Unaufrichtigkeit unserer inneren Beweggründe auf und entlarvt unseren Hang, Reichtum, Sicherheiten und Anerkennung auf ungerechte Weise zu erbrüten. Zugleich aber bleibt er der, der das Herz nicht nur erforscht, sondern auch neu beschreibt, nicht mehr mit dem eisernen Griffel der Anklage, sondern mit dem lebendigen Buchstaben seines Gesetzes der Gnade. Seine Sabbatruhe ist kein Luxus für besonders Fromme, sondern Ausdruck seiner vollendeten Tat, in die er hineinruft. Wer sich von ihm durchschauen lässt, erfährt im selben Gott den Heiler, den Retter und die Ruhe. Aus dieser Erfahrung wächst eine stille Gelassenheit, es ist nicht nötig, das eigene Herz zu beschönigen, und es ist ebenso wenig nötig, sich selbst zu tragen. Der Gott, der mehr über uns weiß als wir selbst, hat in Christus alles getan, damit ein unruhiges Herz Heimat findet, in der Ruhe seines vollbrachten Werkes und in der leisen Gewissheit, dass seine Prüfung immer auf Heil zielt. Relevante Schriftstellen: Jeremia 17, 9-11, Jeremia 31, 33, Jeremia 17, 12-18, Jeremia 17, 19, 27, Hebräer Kapitel 4 Verse 9-10. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.